Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und mit der Journalistin und Bloggerin Judith Sevinch-Bassat. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie beschäftigen sich seit langer Zeit mit politischer und sprachlicher Korrektheit und mit letztlich den neuen Regeln des gesellschaftlichen Umgangs. Wenn ich mit einer korrekten Einstiegsformulierung anfangen darf, wäre das okay, wenn ich sage, Sie sind jemand mit Migrationshintergrund?
Ja, das ist okay, ja.
Wenn ich
die neuere Version wäre Migrationsgeschichte.
Migrationsgeschichte, warum?
Hat man so, ist gerade im Umlauf.
Ach so, statt Hintergrund.
Genau. Weil Hintergrund ist Hintergrund und das könnte man schlecht bewerten.
Okay, also um das gleich aufzuklären, also Ihr Vater ist irgendwann aus der Türkei nach Deutschland gekommen, ich glaube zu einem relativ frühen Zeitpunkt, 60er Jahre.
Ja.
Mutter Deutsche, Sie sind groß geworden in Franken?
Genau.
Wo da?
Oberfranken in der Nähe von Bayreuth.
Aha.
In einer Kleinstadt.
Was haben Ihre Eltern gemacht?
Die haben Blumen verkauft.
In eigenem Geschäft?
Ja, genau. Also erst auf dem Markt und dann hatten sie ein eigenes Geschäft und dann mehrere Geschäfte.
Aha. Sie haben Schule gemacht, hatten dann das Problem, dass man Ihnen, glaube ich, diese Gymnasialempfehlung erstmal nicht gegeben hat?
Genau.
Und dann?
Oh Gott, ja, dann sind meine Eltern umgezogen, da war ich 2 Jahre lang auf einer Waldorfschule.
Aha.
Das lief nicht so gut dort.
Warum nicht?
Ich bin nach... Ja, weil dort sehr viel Esoterik gelernt worden ist. Also man hat uns dort beigebracht, dass die Evolutionstheorie, so wie man sie kennt, dass Menschen vom Menschenaffen abstammen, nicht wahr ist, sondern der Mensch vom Kristall abstammt. Also wirklich 1A anthroposophische Ideologie. Und dann hat es mir dann nicht mehr so gefallen.
Also Sie sehen auch mich komplett überrascht. Das Schöne an dieser Sendung ist, dass man als Moderator ja auch immer Dinge neu erfährt, von denen man bislang keine Ahnung hat.
Ja.
Gut, also jedenfalls war dann die anthroposophische Evolutionsgeschichte rum.
Ja.
Und dann?
Dann bin ich aufs Gymnasium und dann, als ich 16 war, sind meine Eltern nach Frankreich gezogen.
Okay, und Sie sind mitgezogen?
Ich bin mitgezogen, ja.
Und haben dann in Frankreich Abitur gemacht?
Genau.
Und dann?
Bin ich wieder nach Stuttgart.
Nach Stuttgart?
Nach Stuttgart, ins Ländle, ja.
Um zu studieren?
Genau.
Was haben Sie studiert?
Germanistik und Philosophie.
Philosophie? Mit welchem Schwerpunkt Philosophen?
Oh je, also es war mein Nebenfach. Was habe ich gemacht? Ich habe viel Kunstphilosophie gemacht, viel praktische Philosophie. Ich glaube, das war dann eher mein Ding, so Moralphilosophie zu machen.
Ja, und dann die Abbiegung und die Abzweigung in den Journalismus.
Genau, also ich bin dann erst nach Berlin gezogen.
Aha.
Und dann habe ich dort einen Master gemacht in Germanistik und dann in den Journalismus oder währenddessen schon.
Für wen schreiben Sie hauptsächlich?
Jetzt habe ich lange für den Cicero geschrieben, davor für die NZZ, FAZ.
Und im letzten Jahr ein Buch, das insofern heute eine Art von Premiere feiert, weil, wann war Frau Bassat?
Gestern war Erscheinungstag.
Also ganz frisch.
Ganz frisch.
Kurzer Nachklapp noch zu dem, was Sie, Frau Bassat, vorhin über Ihre Erfahrung mit der Waldorfschule erzählt haben, dass dort irgendwie vermittelt wurde, der Mensch sei evolutionstechnisch doch ein Produkt des Kristalls. Ein Waldorflehrer aus Überlingen schreibt uns, das würde überhaupt nicht stimmen. Und er hätte das als Waldorflehrer und als Teil dieser Bewegung so noch nie gehört und erlebt.
Naja gut, also man kann sich anthroposophische Fachzeitschriften angucken.
Mhm.
Dort wurde vor ein paar Jahren zum Beispiel behauptet, dass die Japaner selbst schuld seien an Fukushima, weil sie ja der japanischen, weil sie eben Japaner sind und somit nicht zu der Arya-Rasse gehören.
Okay, jetzt machen Sie
das, etc. Also es ist nicht so, dass die Anthroposophie, dass es in der Anthroposophie keine problematischen bis teilweise rassistischen Inhalte geben
wird. Okay, jetzt machen Sie natürlich das größtmögliche Fass auf,
tut mir leid.
Das ich jetzt sofort wieder zumachen werde, weil ich dazu überhaupt gar nichts sagen kann. Ich habe keine Ahnung davon.
Ja.
Und deshalb, bevor uns jetzt alles die Mauern einstürzen, lassen wir das lieber und wenden uns der sprachlichen Korrektheit zu. Womit sollen wir anfangen? Mit dieser permanenten Doppelung Journalistinnen und Journalisten und Technikerinnen und Techniker?
Ja, wenn Sie wollen.
Ja, gut. Ist das gut so? Ist das inzwischen Usus? Soll man es machen? Muss man es machen?
Also ich finde, es spricht nichts dagegen, wenn man Männer und Frauen anspricht. Und zum Beispiel von liebe Hörerinnen und Hörern redet.
Aha.
Aber es ist immer die Art und Weise, wie es gemacht wird. Also es gibt zum Beispiel Sprachleitfäden in der Stadt Lübeck oder der Stadt Hannover oder Leitlinien beim DLF und immer mehr Redaktionen versuchen eben durch spezielle Regeln nicht nur ihren Mitarbeitern, sondern auch ihren Hörern vorzustellen, wie sie zu sprechen haben. Und das wird ja dann häufig mit den Gender-Sternchen gemacht. Also dass man zum Beispiel nicht Aktivisten sagt, sondern AktivistInnen oder nicht Berliner, sondern BerlinerInnen und so weiter. Und dahinter steckt eben ganzes Theoriegebäude mit der Annahme, dass wir in eine gerechtere Gesellschaft steuern werden oder in eine geschlechtergerechte Gesellschaft, wenn wir nur unsere Sprache ändern oder eben diese Pausen mitsprechen.
Also ob das tatsächlich funktioniert, wage ich persönlich zu bezweifeln, aber unabhängig von mir, ist das eigentlich jedem selbst überlassen, wie er sich dazu verhält? Oder haben Sie das Gefühl, da gibt es inzwischen schon auch fast gesellschaftliche Zwänge, aufgrund derer man entsprechend auch seine Sprache verändern muss?
Ja, auf jeden Fall. Also diese staatlichen Ratgeber, die ich eben erwähnt habe, dort wird es den Mitarbeitern wirklich vorgeschrieben, dass sie so zu sprechen haben. Und Institutionen wie der Deutschlandfunk weisen immer darauf hin, dass man ja niemanden zwingt, das zu tun.
Ja.
Aber wenn man sagt, dass durch ein Gendersternchen zum Beispiel, also dass diese Sprache geschlechtergerecht ist, wenn man davon ausgeht, dass mit dieser Art und Weise des Sprechens garantiert wir in eine gerechtere Welt steuern, dann wird ja dadurch ein moralischer Druck aufgebaut und dann kann man sich denken, wie derjenige, der aussieht, der dann nicht mitmacht.
Klar. Was ist, wenn man das zu Ende denkt mit dieser permanenten Doppelung? Dann müsste man ja auch sagen, Mörderinnen und Mörder, Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger. Also ich will um Gottes Willen auch dieses Fass nicht aufmachen, selbstverständlich. 99% aller Vergewaltiger sind Männer. Gleichwohl gibt es eine geringe Zahl von Frauen, die auch vergewaltigen. Deshalb müsste nach dieser Logik das ja auch dann entsprechend sprachlich ausgedrückt werden.
Ja, also hier sieht man, wie teilweise so eine richtige politische Motivation hinter dem Sternchen steckt. Weil es gibt tatsächlich Moderatoren, im Rundfunk, die sagen, dass es ja nur gerecht ist, wenn wir jetzt von Terroristen sprechen und nicht von TerroristInnen, weil eben unter Terroristen mehrheitlich Männer sind. Aber sie würden zum Beispiel nie auf den Gedanken kommen, das Wort Schachmeister zu gendern, obwohl es unter Schachmeistern auch sehr viele, eigentlich nur Männer gibt. Gut. Und hier sieht man dann negative Dinge, die gendert man nicht und positive
gendert man. Wir haben die Mail eines SWR1-Hörers bekommen, der schreibt, gibt es bei Viren nur Mutanten oder auch Mutantinnen?
Mutantinnen.
Mutantinnen.
Ja.
Also Mutanten, Mutantinnen oder mit dem Sternchen dann Mutantinnen.
Innen, genau.
Ja.
Es kommt darauf an, welche Mutanten Sie meinen. Welche Mutanten meinen Sie? Die Virusmutante oder die Sci-Fi-Mutante?
Das kann ich nicht beantworten. Also er schreibt es halt so. Gut. Dann schreibt ein Hörer, Geschlechter auf das Sternchen zu reduzieren, erzeugt noch keine Gleichberechtigung, Diskriminierung spielt sich im Kopf ab.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, dass ich glaube, der größte Irrtum bei der ganzen Sache ist, dass man glaubt, dass man mit einem Gender-Sternchen irgendetwas verändern könnte.
Ja.
Oder dass man Diskriminierung beseitigen könnte. Und das ist eben totaler Blödsinn. Also es gibt auch keine empirische Studie, die das belegen würde. Und ich finde, die Diskussion ist auch ein bisschen elitär, weil also diese ganzen Sprachforderungen kommen ja aus der linken Ecke. Also es sind ja eigentlich Aktivisten, die sich für die Schwächsten und die Ärmsten einsetzen wollen oder einsetzen sollten und führen dann solche elitären Diskussionen über Theorien, über Sprachtheorien, während es nichts daran ändert, dass es immer noch sexuelle Gewalt gegen Frauen gibt. Es gibt immer noch Kinderehen, Zwangsehen, überfüllte Frauenhäuser. Die ganzen realen Probleme werden dadurch nicht beseitigt. Und ich glaube auch nicht, dass Frauen emanzipierter werden, wenn sie nur oft genug Wörter hören, die gegendert sind.
Das deckt sich im Übrigen auch mit der Vielzahl oder mit den meisten oder mit der mehr, korrekt formuliert, mit der Mehrzahl der Mails, die wir bekommen haben, nach dem Motto, gibt es eigentlich keine wichtigeren und dramatischeren Themen auf diesem Planeten als diese Sternchen-Geschichte. Wie kam es eigentlich, Frau Bassert, wenn ich so direkt fragen darf, dazu, dass Sie sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt haben, dass da schlussendlich auch noch ein Buch dabei rausgekommen ist, das gestern erschienen ist?
Ja, also ich konnte es nicht ganz verstehen, wie gerade die feministische Bewegung und die antirassistische Bewegung, die ja heute so ziemlich eins ist, also wie diese modernen Bewegungen, die jetzt gerade diese Sprechverbote fordern und Veranstaltungen sprengen und anfangen, Menschen wieder nach Hautfarben einzuteilen, wie es sein kann, dass eigentlich linke Menschen, die ja eigentlich für Diversität sind, für Meinungsfreiheit, und eigentlich, wie gesagt, für die Schwächsten kämpfen sollten, ja, sich in solche abgefahrenen, totalitären Diskussionen verstecken.
Haben Sie eine Antwort auf diese Frage, auf diese selbstgestellte Frage gefunden?
Ja, mehrere Antworten.
Die wichtigste?
Ich glaube, es liegt an der Wohlstandsverwahrlosung.
Das ist interessant. Wohlstandsverwahrlosung, wie meinen Sie das?
Also die ganzen Leute, die regelmäßig an die Decke gehen, wenn man das generische Maskulinum benutzt oder wenn ein alter weißer Mann sich darüber äußert, ob es okay ist, Zigeunerschnitzel zu sagen oder nicht. Diese Aktivisten kommen ja überhaupt nicht aus der migrantischen Unterschicht zum Beispiel, sondern das sind alles privilegierte Rich Kids aus Akademikernfamilien, die, glaube ich, so sehr in ihren eigenen Wohlstand versunken sind, dass sie sich langweilen, ja, und sich dann eben solche Sachen ausdenken.
Das lassen wir jetzt genau so stehen und erwarten zwischenzeitlich den nächsten Shitstorm. Wir sind, Frau Bassert, einigermaßen erleichtert, weil der von uns oder von mir befürchtete Shitstorm ausgeblieben ist. Dafür sagen viele Hörerinnen und Hörer, das, was Sie sagen, deckt sich auch mit Ihrer Meinung. Es gibt ein paar andere Hörer, die sagen, haben Sie sonst eigentlich keine Probleme, Frau Bassert? Können Sie sich nicht mit anderen Themen beschäftigen? Was würden Sie denen antworten?
Naja, also wenn es darum geht, dass man in einer Behörde arbeitet und einen plötzlich Vorgesetzten über den Mund fahren, weil man zum Beispiel das Wort Notanmann nicht mehr sagen darf, dann braucht es ja irgendjemand, der diese Politik kritisiert. Und das mache ich.
Notanmann ist verboten?
Ist verboten in der Stadt Lübeck, ja.
Aha.
Zu viel Männlichkeit im Kopf.
Okay. Eine Hörerin, 73 Jahre alt, schreibt uns, für sie sei es nicht wichtig, gleichberechtigt angesprochen zu werden, sondern für sie sei wichtig, gleichberechtigt behandelt zu werden. Wie finden Sie diese Aussage?
Finde ich eine sehr gute Aussage, weil letztendlich sollte es ja vollkommen egal sein, ob man einen Mann, eine Frau, einen Heterosexuellen oder einen Schwulen vor sich hat oder einen Migranten oder einen Menschen mit dunkler Hautfarbe. Man sollte einfach Menschen als Menschen behandeln und sie nach ihren Taten beurteilen, nach ihren Handlungen.
Das Sprache,
nicht nach Äußerlichkeiten.
Dass man mit Sprache vorsichtig sein muss, wenn es darum geht, jemanden möglicherweise rassistisch anzusprechen, zu behandeln oder zu beleidigen, ist, glaube ich, einsichtig. Also, dass man das N-Wort nicht benutzt. Was ich jetzt von Sinti und Roma gelernt habe, dass man das Z-Wort nicht benutzen sollte, weil das als ein Akt der Diskriminierung verstanden wird. Okay, was ist jetzt beispielsweise mit Indianern?
Ja, Indianer, da gibt es eine große Diskussion drüber. Also es gab jetzt ganz vor kurzem eine Grünen-Politikerin der Berliner Grünen, die auf dem Landesparteitag gesagt hat, dass sie als Kind gerne Indianerhäuptling geworden wäre.
Aha.
Und daraufhin gab es ganz viel Protest in der Partei. Und die Frau hat sich danach entschuldigt. Und diese Passage, wo sie das gesagt hat, dass sie gerne ein Indianerhäuptling gewesen wäre, wurde aus dem Video herausgeschnitten,
okay,
weil sich sonst Menschen verletzt fühlen könnten.
Stimmt die Geschichte, dass an Kindergärten oder Kindertagesstätten auch schon Indianerverkleidungen nicht statthaft waren irgendwann mal?
Ja, also es gab zwei Kindergärten, die tatsächlich das Tragen von Indianerkostümen verboten haben,
ja,
weil sie Angst haben, dass sich damit jemand verletzt fühlt.
Was ist mit den, ich hab's nicht gezählt, mit den 1000, 2000 oder 3000 Mohrenapotheken in Deutschland? Müssen die umbenannt werden?
Nach Meinung der Aktivisten schon.
Warum?
Weil das Wort Mohr, hinter dem Wort Mohr eine koloniale Praxis steckt.
Aha.
die bis heute Menschen verletzen könnte oder eben Kolonialrassismus bis heute weiterträgt.
Auch wenn diese Mohrenapotheke seit 200 Jahren Mohrenapotheke heißt.
Ja, das ist ein bisschen das Paradoxe oder das Absurde an diesem Aktivismus, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, wie eine Aussage gemeint ist, sondern ein Wort, wenn es eine negative Geschichte hat, sofort aus Sprache und Kultur herausgecancelt werden muss.
Okay.
Es hat was sehr, also fast schon einen Reinheitswahn.
Ganz viele Mails von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Womit fangen wir an? Vielleicht mit der Mail von Christine Rabel. Sie schreibt, ich bin zutiefst erleichtert, dass es so wunderbare junge Frauen gibt, wie Sie, Frau Bassert, die mit fundiertem Wissen ihre Meinung vertreten.
Ein das ist sehr nett, danke.
Schönes Kompliment. Dann gibt es eine Hörerin, die schreibt, in Kanada habe sie erfahren, dass Indianer dort als First Nation People bezeichnet werden. Kannten Sie diesen Ausdruck?
Nein.
Was haben Sie gehört, wie Indianer in Kanada genannt werden oder genannt werden wollen?
Also ich kenne prinzipiell nur die Bezeichnung für indigene Völker.
Indigene?
Indigene, ja. Also es gibt auch einen Fachbegriff in der Aktivistenszene und der heißt BIPOC.
Ansonsten viele, die schreiben, mit Begriffen ändert man nicht die Welt, sondern mit einem richtigen Verhalten. Und eine kluge Frage, die unser SWR1-Hörer Karl-Heinz Mohr aus Sinsheim gestellt hat. Ich heiße Mohr und jetzt? haben Sie eine Idee?
Umbenennen.
Ein anderer Hörer erwähnt, dass es eine Kultfigur der Mainzer Fasnacht gegeben hat in früheren Jahren. Der hieß halt mit bürgerlichem Namen Ernst Neger. Was macht der jetzt?
Ja, kann man auch
jetzt machen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber vielleicht dann die Kinder oder die Enkelkinder?
Ich weiß es nicht. Also ich habe neulich von einem Politiker in Namibia gehört, der tatsächlich Adolf Hitler heißt.
Bitte?
Ja.
Okay, also das ist ja aber nun so ungewöhnlich und so exotisch. Ich glaube, diesen Nachnamen gibt's in Deutschland gar nicht. Mhm. Und der Vorname auch nur in eher schrägen Zusammenhängen, denke ich mal. Vermute ich mal, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Tja. Und jetzt? Frau Bassert?
Ich weiß es nicht. Wie verfahren wir weiter?
Ja, also ich muss gestehen, ich habe selten mich so geirrt. Ich dachte, also man macht so ein Thema mal und das wird irgendwie ganz, ganz, ganz nett oder vielleicht interessiert das auch ein paar Leute. Aber dass man offenkundig so ins Schwarze trifft mit einem Thema, verwundert mich schon. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
Sie meinen mit Rückmeldungen? Von der linken aktivistischen Seite gefällt es ihnen nicht. Also häufig, wenn man anfängt, das Gendern der Sprache zu kritisieren oder eben diesen ganzen Aktivismus, der dahinter steht,
ja,
oder diese Hatzjagden, die es teilweise auf den alten weißen Mann gibt, wird man schon häufig pauschal als Nazi diffamiert, als jemand, der AfD-Argumente vertritt.
Sie wurden als Nazi diffamiert?
Ja, ganz
persönlich.
Oft.
Persönlich? Ganz oft? Okay. In welchem Zusammenhang und wie?
Naja, weil es eben bei der Diskussion keine Grauzonen mehr gibt. Also sobald man anfängt, diesen Aktivismus zu kritisieren, fangen Leute sofort an, die Rassistenkeule oder die Nazikeule rauszuholen und die Leute dann eben in die rechte Ecke zu schieben. Und das ist halt noch so ein großes Thema. Thierse hat es ja neulich angesprochen in einem Interview und hat genau das kritisiert, also dass man diese ganzen Auswüchse der feministischen und antirassistischen Bewegung gar nicht mehr kritisieren kann.
Und dann hat seine Parteichefin,
genau,
Frau Essen,
gesagt,
sich zutiefst beschämt gezeigt,
ja,
aber zwischenzeitlich hat man wohl miteinander gesprochen.
Ja.
Habe ich gehört. Die alten weißen Männer, über die müssen wir unbedingt reden.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit unserem heutigen Leute-Gast, wobei gibt es eigentlich eine weibliche Form von Gast, Frau Bassert?
Ja, Gästinnen.
Gästinnen, aber ich kann, ich meine, ich schätze Sie sehr, aber ich kann Sie jetzt ja nicht im Plural anreden.
Gästin. Ja.
Würden Sie gerne als Gästin bezeichnet werden?
Nein.
Okay, dann bleibe ich bei Gast, wenn es okay ist. Wir haben unglaublich gute, fitte, intelligente, kluge Hörer, die auch zu unserer Aufklärung etwas beitragen. Beispielsweise, was das N-Wort angeht, es gibt offenkundig, schreibt ein Hörer, im Sauerland zwei Orte, Also damit auch zwei Ortsnamen, einmal Neger und einmal Oberneger. Und die Frage ist, sollen die sich umbenennen, müssen die sich umbenennen? Tja.
Ich weiß nicht, also bei dem Wort Neger würde ich es mir tatsächlich überlegen. Das ist tatsächlich ein bisschen heftig, oder?
Okay.
Was denken Sie?
Würde ich auch ja. Also spontan, ich habe nicht drüber nachgedacht, ob man einen Ort deshalb jetzt umbenennen soll, aber das kann ich nachvollziehen. Aber was macht jetzt zum Beispiel, also Ernst Neger haben wir jetzt gerade erfahren, der früher Mainzer Karneval gemacht hat, der war selbstständiger Dachdeckermeister, schreibt uns Werner Balsam, der hatte als Logo seiner Firma einen Mohrenkopf irgendwie auf dem Dach. Das wurde ihm gerichtlich, nachdem ein paar Leute geklagt haben, gerichtlich verboten. So.
Jetzt ja, das geht gar nicht, finde ich.
Das Verbot. Wegen dem Mohrenkopf, wegen dem Logo.
Ach so, wegen dem Logo. Ja. Okay, ich habe gedacht, das wäre nur ein Name gewesen.
Nee.
Okay.
Nee. Also gut, wir wollten reden über die alten weißen Männer. Warum sind die eigentlich so in Misskredit geraten, Frau Bassert?
Naja, weil sie im Moment für alles Mögliche verantwortlich gemacht werden, glaube ich. Und das hat eben mit dieser ideologischen Schlagseite des Aktivismus zu tun.
Wofür werden die verantwortlich gemacht?
Für Sexismus, für Rassismus, für Rechtsextremismus. Es gibt unzählige Artikel, auch in bekannten Radioinstitutionen wie den Deutschlandfunk, in denen alte weiße Männer für Rechtsextremismus verantwortlich gemacht werden, zum Beispiel.
Also es mag ja alte weiße Männer geben, die rechtsextremistisch unterwegs sind, aber mir erschließt sich dieser ursächliche Zusammenhang nicht.
Naja, das ist eben, genau an dieser Stelle fängt eben das ideologische Denken an. Also sie haben ja hinter dem Aktivismus spezielle akademische Theorien, wie die Gender Studies oder die Postcolonial Studies etc. oder Ansätze wie die Intersektionalität. Und die funktionieren eben auf eine gewisse Art und Weise, indem man die Welt in Gut und Böse einteilt.
Ja.
Und den Westen als Aggressor darstellt und den Orient als Opfer. Weiße sind die Kolonialisten, die in der Vergangenheit Genozide verübt haben. Und Migranten und Schwarze sind die Opfer. Ja. Heterosexuelle waren bisher an der Macht und Männer. Und alle Transsexuellen und Homosexuellen wurden aus der Norm ausgegrenzt, deswegen sind sie Opfer. Also es gibt immer dieses Täter-Opfer-Denken, das dann durch eine vermeintliche Wissenschaft, ich finde nicht, dass es eine wirkliche Wissenschaft ist, weil Wissenschaft sollte nicht so plakativ und so dumm vorgehen, genau so ein ganz einfaches binäres Denken erstellt. Und nachdem sind eben alte weiße Männer an allem schuld.
Wobei ja von der Tendenz her vieles, was Sie jetzt aufgezählt haben, nicht falsch ist. Natürlich
haben westliche
Länder eine koloniale Vergangenheit mit allen schlimmen Dingen, die da passiert sind. Aber diese Ausschließlichkeit ist also zumindest nachdenkenswert, finde ich.
Oder? Ja klar, auf jeden Fall.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Judith Sevinch-Bassert, die sich mit sprachlicher Korrektheit, mit politischer Korrektheit, ist es letztlich auch, beschäftigt mit den neuen Regeln des gesellschaftlichen Umgangs. Dieses Buch Schäm dich ist gestern rausgekommen. Schäm dich, war das Ihr Titel oder war das der Titel des Verlags?
Wir haben ihn gemeinsam gebrainstormt, den Titel.
Ja, und warum dieser Titel?
Es ging darum, wir haben uns überlegt, was ist eine der Hauptaussagen des Buches?
Ja.
Und dann ist mir der Satz eingefallen, schäm dich für deine Hautfarbe.
Aha.
Und das wird häufig vor allen weißen Leuten gesagt, unter anderem in Antirassismus-Seminaren, dass sie als weiße Person von der kolonialen Vergangenheit beeinflusst sind und sich deswegen nur rassistisch verhalten können und dass sie sich deswegen schämen sollten, die Schuld ausleben sollten, dass sie sich ihr ganzes Leben lang rassistisch verhalten haben.
Also ich kann ja nachvollziehen, dass wir ein Stück weit als weiße Menschen in Deutschland beispielsweise von der kolonialen Vergangenheit insofern profitieren, als es halt den Ländern oder den Menschen in der sogenannten Dritten Welt deutlich schlechter geht als uns. Das hat ja historische Ursachen. Aber dass jeder von uns eine quasi individuelle Schuld haben soll, das erschließt sich mir nicht.
Es ist ja keine individuelle Schuld, sondern es ist eine kollektive Schuld. Und das ist ja das Absurde an der Sache. Also natürlich kann man sich die Frage stellen, inwiefern lebt denn der Kolonialismus weiter? Inwiefern ist die Geschichte, die hinter dem Wort Indianer steht, grausam? Ist sie ja auch. Also es gab eine koloniale Vergangenheit Und vor allem in der extrem Rechten leben diese Stereotypen tatsächlich noch weiter und dieser Hass auf Schwarze und auf das andere. Deswegen sind solche Diskussionen schon legitim. Aber was im Moment gemacht wird, ist, dass man Menschen aufgrund der Hautfarbe einen Stempel aufdrückt und man ihnen die Individualität abspricht. Also man spricht ihnen ab, selbstständig denken zu können, sondern sagt immer, wenn du eine weiße Hautfarbe hast, dann bist du von einem kolonial-rassistischen System per se beeinflusst und kannst keine eigenen Gefühle haben, keine eigenen Gedanken etc.
Diese Form der Stigmatisierung, gilt die auch für, um nochmal auf die alten weißen Männer zu kommen, für diese Gruppe, weil die letztlich verantwortlich gemacht werden für eine, wie soll man es formulieren, toxische Männlichkeit?
Ja, auch. Also das geht alles mit einher. Also man sieht eben in der Vergangenheit zum Beispiel den Kolonialismus und die Unterdrückung der Frau, die dann von Männlichkeit oder von weißer Männlichkeit verursacht worden ist.
Und dann?
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass man Männlichkeit per se verteufelt. Und das kann ja nicht angehen.
Eigentlich nicht, weil es gibt ja vielleicht auch eine positiv besetzte und positiv gelebte Männlichkeit.
Also es wird nicht mehr differenziert. Also man guckt sich die Gesellschaft an und dann kommen Feministinnen und sagen, gut, es gibt hier Vergewaltiger und sexuelle Straftäter und die sind alle männlich, die verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise und sind böse zu Frauen. Und deswegen ist Männlichkeit per se schlecht. Oder auch, dass Männer, wenn Männer dominant sein wollen, ist es schlecht, wenn sie Konkurrenzverhalten zeigen, ist es schlecht, etc., etc. Also da gibt es wirklich, es gibt auch in den Vereinigten Staaten einen Psychologenverband, der typisch männliche Verhaltensweisen als psychisch krank abgestempelt hat. Also es werden keine Grauzonen mehr zugelassen.
Frau Bassert, wenn ich diese ganz vielen Hörermails, Hörerinnen und Hörermails zusammenfasse, die wir bekommen haben, von den unterschiedlichen Standpunkten mal abgesehen, sehr viel Emotionalisierung. Also sehr viel Emotionen werden da offenkundig freigesetzt. Deckt sich das doch mit Ihren Erfahrungen, die Sie ganz persönlich bei diesem Thema, bei Gesprächen, bei Auseinandersetzungen gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein Thema, das die Gesellschaft spaltet.
Ja.
Also allein das Gender-Sternchen, also es gibt dann zwei verfeindete Seiten. Einmal auf der linken Seite diejenigen, die sich sofort angegriffen fühlen, wenn man das Gender in Frage stellt, und auf der anderen Seite diejenigen, die sofort ausflippen, wenn man auch mal die weibliche Form verwendet.
Mhm.
Und zum Beispiel, also bei meinem Buchtitel zum Beispiel.
Schäm dich.
Genau, der Untertitel. Also wie Ideologen, das heißt ja, wie Ideologen und Ideologinnen bestimmen, was gut und böse ist.
Ja.
Und viele stören sich an den Ideologinnen.
Warum?
Also, dass man die weibliche Form dann mit reingenommen hat.
Ja, aber wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon, ja.
Oder sehe ich das falsch?
Dass sie nicht das generische Maskulinum verwendet haben. Also, sie haben mir dann vorgeworfen, dass ich mich bemühen würde, zu politisch korrekt zu sein.
Ja.
Also, es gibt in dieser Debatte immer nur zwei Extremformen.
Und vor allem, wenn man in die Details geht, man kann ja in jedem Eck ein neues Fass aufmachen. Wie war die Geschichte mit Rednerliste?
Genau, die Stadt Lübeck verbietet Begriffe wie Rednerliste oder Teilnehmerliste.
Teilnehmerliste, Rednerliste, weil da halt nur das Maskulinum im Wort drin
ist. Es ist ja nicht mal ein Maskulinum, aber es gibt ja nur eine ganz klare Unterscheidung zwischen Genus und Sexus.
Aha.
Wenn Sie sagen, der Gast ist da, dann bezieht sich das ja nicht auf das Geschlecht, sondern dann wird erstmal der Gast bezeichnet.
Ja.
Und bei Teilnehmer ist es genau das Gleiche.
Ja.
Also die Aktivisten verwechseln absichtlich Genus und Sexus.
Kann es sein, dass bei diesem Thema ein Stück weit auch die Gelassenheit fehlt? Also ein SWR1-Hörer erinnert uns an einen Aufkleber, den es in den 80er Jahren mal gegeben hat. Da stand drauf, ich bremse auch für Männer.
Ja, hat sich nicht viel verändert seitdem.
Ja. Gibt es eigentlich diesen Rassismus auch andersrum, fragt ein Hörer. Also vor dem Hintergrund, dass die Engländer zumindest früher mal die Deutschen gerne als Crowds bezeichnet haben?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde, also es wird häufig wird in der linken Szene gesagt, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße.
Aha.
Aber ich finde, wenn man alle Weißen als Rassisten beschimpft, finde ich das schon eine rassistische Aussage an sich.
Also Verzeihung, wenn man sich anguckt, was Mugabe in Zimbabwe gemacht hat, was zum Teil auch in Südafrika passiert ist, wie weiße Farmer attackiert wurden, deren Gebäude, deren Höfe angezündet werden, das hat ja durchaus auch was von Rassismus, oder?
Ja, ich glaube, der Kontext ist ein bisschen anders. Also ich glaube, ich kann einen wütenden Aufstand gegen Weiße verstehen von Schwarzen, die davor
unterdrückt wurden.
Versklavt worden sind und unterdrückt worden sind, ja. Gefoltert worden sind.
Tja.
Eher nachvollziehbar, aber es ist trotzdem, also es gibt zum Beispiel einen bekannten Twitterer in der Szene, einen bekannten Antirassismus-Aktivisten, und der hat vor kurzem ein Bild der haitianischen Revolution gepostet, auf denen weiße Kolonialherren an Baugesellen, sondern eben an Pfählen aufgehangen worden sind, und hat dazu gepostet, das würde ich gerne großspurig produziert im Kino sehen. Und das ist, finde ich, dann schon Rassismus. Also da geht der Antirassismus-Aktivismus wirklich so weit, dass man sich freut, wenn Weiße geköpft werden. Und das geht definitiv in die falsche Richtung,
das
meiner Meinung nach.
Nicht nur in die falsche Richtung, das geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht.
Geht gar
aber,
nicht.
Aber ansonsten, wie heißt dieser alte Theaterspruch, Vorhang zu und alle Fragen offen? Also damit müssen wir es jetzt heute auch mit dieser Sendung bewenden lassen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Das war
ja,
es heute Vormittag in SWR 1 Leute mit Judith Seven-Spassert.
Eins gehört.